begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Bibelstunde. Heute Mittag hat schon eine Schwester, es hat zwar auch schon gerade nicht mehr geregnet, aber es hat jetzt ja einfach schon viel geregnet, gestern und heute, gesagt, es gibt ein Lied, das heißt Mercy is falling, also wieder Regen, und Mercy heißt ja Gnade. Und wenn wir beim Regen dran denken, dass die Gnade auf uns regnet und dass dann Glaubensfrüchte aufwachsen, dann kriegt man doch irgendwie eine bessere Einstellung dazu. Ach ja, Schwester Regine war's. Also, als Perspektive für den Regentag. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, und wir begrüßen heute auch ganz herzlich Schwester Sandra Volle. Sie ist ja schon eine Weile wieder in unserer Mitte. Wir haben sie auch betend begleitet, und viele von Ihnen haben da richtig Anteil genommen das Jahr über, als sie vieles Verschiedene in Nepal erlebt hat. Wir begrüßen Sie heute im Angesicht des Himalaya. Sieht also ein bisschen anders aus, und wir werden noch mehr Einblick bekommen und auch dann davon hören, wie Ihr Vertrauen auf den, der Sie gesandt hat, in diesem Jahr auch gewachsen ist. Und das können wir dann auch auf unser Leben und unseren Alltag übertragen. Denn das Vertrauen auf Gott wirkt sich ja an jedem Platz aus, so wie wir es brauchen. Und davon hören wir noch mehr. Als ich gefragt habe, was hättest du denn dir für Lieder gewünscht, da hat sie gesagt, also zwei, und die werden wir heute auch singen. Aber dieser Name über alle Namen, Jesus, das gerade auch in so völlig anderen Kulturen die Rettung ist, das hat sie beflügelt, und das können wir jetzt auch zusammen singen. Sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen? Sie finden es in Ihrem Buch unter der Nummer 241. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier deinen wunderbaren Namen, Jesus, kennen dürfen. Wir danken dir, dass du ihn uns bekannt gemacht hast, dass wir in dir Heil gefunden haben und dass wir es heute finden dürfen, auch was von dir kommt, Leben und volle Genüge. Wir danken dir jetzt auch, dass du Schwester Sandra als deine Zeugin hier jetzt bevollmächtigst und ausrüstest, von dir und deinem Tun in ihrem Herzen, in ihrem Leben und im Land Nepal zu berichten. Vielen Dank, dass du sie stärkst und segnest und dass dein Wort in unsere Herzen fällt. Darum bitten wir. Amen.
Ich darf Sie auch nochmal ganz herzlich begrüßen und Ihnen danken, dass Sie heute da sind und dass Sie mich begleitet haben in meinem Jahr in Nepal. Es war ja schon im Dezember 2014, wo ich mich von Ihnen verabschiedet habe. Und ich möchte Sie einfach ein bisschen mit hineinnehmen in das, was ich erlebt habe. Ich habe Ihnen eine Karte mitgebracht von Nepal. Schauen Sie mal, dieses kleine Land Nepal kesselt fast zwischen zwei riesen Nachbarn. Indien ist im Süden und grenzt an drei Seiten an Nepal. China bzw. Tibet grenzt im Norden dran. Sie bekommen wahrscheinlich auch immer wieder mal aus den Nachrichten die politischen Probleme mit, die die Tibeter mit China haben. China hat sich Tibet einverleibt. Und die Tibeter wehren sich aus Leibeskräften dagegen, und teilweise haben sie keine andere Chance, als über die Grenze, also über den Himalaya nach Nepal zu fliehen. Und dort gibt es nämlich ein Stadtviertel in Kathmandu, das Sie hier sehen, da leben fast ausschließlich Tibeter. Und das ist auch eine Hochburg des tibetischen Buddhismus. Nepal, ich habe noch mal nach einem Größenvergleich gesucht. Nepal ist ungefähr doppelt so groß wie unser Bundesstaat Bayern. Und obwohl es doch ein recht kleines Land ist, ja, sind also da wirklich größtmöglichste Höhenmeterunterschiede. Sie sehen hier den grünen Streifen, das ist absolutes Flachland, 77 Meter über Meeresspiegel, also flacher noch wie unser Norden. Und dann steigt es ziemlich schnell an, nämlich hier das Braune, das ist sogenannte Hügelland. Da liegt auch Kathmandu im Kathmandu-Tal. Hügel hört sich so harmlos an. Das habe ich auch gedacht, weil wir von unserem Team aus haben immer wieder mal auch Trekkingtouren gemacht. Und da habe ich gedacht, die erste Trekkingtour geht ja nur ins Hügelgebiet. Hügel in Nepal heißt aber bis zu 3000 Meter hoch. Also da habe ich dann doch ganz schön geschnauft, das können Sie mir glauben. Ja, Kathmandu liegt schon ungefähr auf der Höhe von 1300 Meter. Und ich wollte Ihnen auch noch erklären, Sie haben die Erdbeben mitbekommen. Und vor allem das Kathmandu-Tal zählt zu den erdbebengefährdetsten Gebieten der Welt. Warum? Genau unterm Kathmandu-Tal verlaufen zwei tektonische Platten, die eurasische Platte und die indo-australische Platte. Und die reiben ständig aneinander und schieben sich permanent übereinander. Das sind solche Kräfte, dass Nepal im Jahr um zwei Fußballfelder kleiner wird. Und selbst der Himalaya in dem Gebiet faltet sich jedes Jahr noch weiter auf. Schauen Sie mal, hier an der Grenze zu Tibet ist der Mount Everest. Der heißt übrigens in Nepali Sagarmatha. Das ist ein Göttername. Selbst der, obwohl er eigentlich außerhalb dieser Knautschzone liegt, faltet sich jedes Jahr noch um einen Millimeter auf. Ja, außerdem, das Kathmandu-Tal ist ein ausgetrockneter See. Das heißt, alle Häuser sind nur aufgebaut auf Sand und Schlamm. Da können Sie sich vorstellen, wenn es da jetzt bebt, dann rutscht das Fundament weg und die Häuser stürzen ein. Schon aus dem Grund ist es sehr gefährlich. Mein Alltag in Nepal, gell, ich wusste, dass es anders wird, aber dass es so anders wird. Kathmandu bzw. Nepal verfügt nur über ganz wenig Straßennetz, ungefähr 5000 Kilometer. Können Sie sich ja vorstellen, also wie soll man auch im Himalaya Straßen bauen? Und diese Höhenmeterunterschiede, und das muss alles von Hand passieren, also schwere Geräte kann man da gar nicht mitnehmen. Hier sehen Sie die Hauptverkehrsstraße rings um Kathmandu herum. Und die sieht zu Stoßzeiten so aus. Also ich war zweimal in dem Gewühle drin. Man kommt in 2 Stunden, also sagen wir mal einen Kilometer weit. Das vergisst man nicht so schnell. Und dann war das ein Bus, in den ich einsteigen wollte. Also ich habe es beim Fotografieren belassen. Allerdings kam später, vielleicht so ab Juli, August, eine sehr schwere Zeit in Nepal, von der Sie aus den Nachrichten gar nicht viel gehört haben. Das Benzin wurde knapp, öffentliche Verkehrsmittel sind kaum noch gefahren. Also von daher musste ich in so einen Bus einsteigen, weil es nicht mehr viele Möglichkeiten gab. Und da habe ich sehr schnell gelernt, die besten Plätze sind oben. Hier hinten die Treppe hoch und dann ist hier wie ein eiserner Gepäckträger, da kann man innen reinsetzen, die Beine nach außen hängen und dann geht die Fahrt los. Also das lohnt sich, das kann ich Ihnen nur empfehlen. Das ist Müllentsorgung in Nepal. Also nicht nur in Kathmandu, das ist jetzt ein ganz zentraler Platz in Kathmandu, sondern auch in den Bergen. Also Müll wird einfach nur irgendwo hingeworfen. Und wenn der Müllberg dann zu groß wird, dann passiert das. Können Sie sich vorstellen, wie die Luft in Kathmandu ist? Also wenn ich abends heimkam und mein Gesicht gerieben habe, dann waren die Finger schwarz. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stromnetz. Ich habe schon immer gesagt, wer hier aus dem Fenster fällt, der fällt nicht weit. Strom oder Energie ist in Nepal ein ganz großes Problem. Eigentlich hätte die Regierung genug Kapazität, um die Bevölkerung mit ausreichend Energie zu versorgen. Aber dann verkaufen sie den Strom lieber nach Indien und somit reicht die Energie nicht für die eigene Bevölkerung. Es gab Energiepläne. Wir waren in 7 Energiezonen aufgeteilt. Ich war in der Energiezone 5. Es gab Pläne von der Regierung, von wann bis wann am Tag Elektrizität da ist und wann nicht. Im Sommer hatten wir Glück. Da gab es reichlich Energie, das heißt vielleicht bis zu 6 Stunden am Tag keinen Strom. Im Winter, ausgerechnet dann, wenn es kalt ist, dann gab es bis zu 16 Stunden keinen Strom. Gell, es wird in Nepal nicht so kalt wie bei uns, zumindest in Kathmandu nicht. Aber wenn die Häuser nicht isoliert sind und auch keine Möglichkeit ist, die Häuser irgendwie zu beheizen, dann reichen -2 Grad. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe schon gesehen, wie mein Atem kondensiert. Die kalten Duschen, weil es keine Möglichkeit gab, das Wasser zu beheizen. Also das war schon gewöhnungsbedürftig, vor allem im 2. Winter, wo ich dann auch doch relativ müde war. Da ist mir es dann schon auch manchmal nicht ganz leicht gefallen. Ja, das ist ein Badezimmer. Die meisten Häuser auch in der Hauptstadt in Kathmandu verfügen nicht über fließend Wasser. Es gibt nicht die Wasserversorgung, wie wir es haben. Und entweder die Leute müssen zu einem Brunnen und da waschen sie sich dann auch und dann tragen sie das Wasser nach Hause oder sie gehen zu einer öffentlichen staatlichen Wasserstelle, die wird 2-mal am Tag angestellt von der Regierung und dann können die Leute ihre Kanister und Behälter füllen und dann tragen sie sie heim. Teilweise sehr weite Wege. Wir hatten das Glück, dass wir schon in einem etwas moderneren Haus gewohnt haben. Das hieß, wir hatten einen Bodentank, so wie Sie einen Öltank haben, so hatten wir einen Wassertank. Und dann haben wir also den Wasserwagen angerufen und wenn wir Glück hatten, dann kam er. In der Krisenzeit, da hat er dann manchmal auch gesagt, tut mir leid, ich kann nicht kommen, ich habe kein Benzin. Und dann hatten wir kein Wasser. Kathmandu verfügt über ungefähr 40 Armenviertel. Die Menschen außerhalb Kathmandu, sei es jetzt in der Bergregion oder auch vielleicht aus dem Gebiet um Indien rum, die erhoffen sich in Kathmandu ein besseres Leben. Und dann kommen sie her und haben keine Arbeit. Und das bedeutet, sie haben kein Geld. Und wenn man kein Geld hat, kann man sich keine Wohnung oder kein Zimmer leisten. Und die Mieten in Kathmandu, die sind für nepalesische Verhältnisse sehr hoch. Also ein Nepalese verdient durchschnittlich 7.000 Rupien. Davon gehen schon 3.000 bis 3.500 Rupien für einen Raum weg. Und dann haben sie noch kein Wasser und dann haben sie noch keinen Strom. Und dann haben sie noch keine Kleidung und noch nichts zu essen. Und dann schauen Sie mal, also das Mütterle habe ich am Straßenrand gefunden. Es war im Winter. Ich vermute, sie hat kein Zuhause mehr, keine Angehörigen und deshalb lebt sie auf der Straße. Und das hier außenrum scheint ihr Hausrat zu sein. Alles, was sie noch so braucht. Also es gibt eben nicht die Sozialversicherungen, wie wir sie haben. Die Leute sind schutzlos ausgeliefert. Und ich schätze mal, obwohl diese Frau relativ alt aussieht, dass sie zwischen 50 und 60 ist. Das Leben ist hart. Was wir, habe ich schon erwähnt, von unserem Team aus getan haben, wir haben Trekkingtouren unternommen und so ging eine Tour von Kathmandu bis hoch nach Badsura, also in den äußersten Westen. Und je weiter man von Kathmandu wegkommt, desto schlechter werden die Straßen und desto unwegsamer wird das Land. Und da war Endstation. Also hier konnte der Bus noch fahren, irgendwo da hinten hat er geparkt. Und dann war wirklich Ende. Von dort aus gehen nur noch Fußpfade. Also da kann kein Fahrrad mehr fahren, kein Motorrad, gar nichts. Und das hier, was Sie sehen, das sind die Häuser der Menschen. Das sind Einraumwohnungen, die tagsüber dann noch als Werkstatt dienen oder als Büro oder als Friseursalon, je nachdem, was diese Menschen noch arbeiten. Das war ein Hotel, in dem wir übernachtet haben. Und ich kann Ihnen sagen, First Class, keine Ungeziefer, ein ebener Fußboden, auf dem er schlafen konnte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf einem blanken Fußboden schlafen kann. Aber wenn man müde genug ist, dann kann man alles. Und das war bei unserem ersten Gastgeber in der Küche. Also man braucht nicht alle 15 Jahre eine neue Einbauküche. So geht's auch. Das ist der Herd, einfache Kochstelle. Und da gab es für uns Roti. Das sind Fladenbrote, die teilweise tatsächlich aus Getreide hergestellt werden. Das ist sogar Vollkornmehl gewesen. Und je höher die Leute wohnen, dann gibt es das manchmal auch aus Kartoffelmehl. Wir haben dann christliche Literatur in der einheimischen Sprache verteilt. Und diese Frau, die hat uns auf dem Weg gesehen und hat schon gehört von ihrem Dorf, da sind Fremde, die verkaufen Bibelteile. Und dann kam sie den ganzen Abhang fast hochgerannt und wollte also unbedingt noch was kaufen. Und sie hat nicht genug Geld gehabt für ein neues Testament. Und dann haben wir ein Tauschgeschäft gemacht. Schauen Sie mal den schönen Schmuck. Der ist selbst gefertigt aus kleinen Perlen. Und dann hat sie ein neues Testament bekommen und ich so eine Kette. Damit habe ich ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil das ist eigentlich das Zeichen der verheirateten Frau. Mein Höhepunkt da war, dass wir durch ein Dalit-Dorf gekommen sind. Sie wissen vielleicht, im Hinduismus gibt es ein Kastensystem. Und die Dalit, das sind die Unberührbaren, also niemand darf mit ihnen Kontakt haben. Und die Dörfer sind auch sehr abgelegen. Und auch da, die haben, glaube ich, noch nie Ausländer gesehen. Also wir waren sofort umringt. Und dieser Mann, also der war sowas von betrunken, aber noch nicht betrunken genug, dass er nicht gewusst hat, was wir ihm anbieten, nämlich was Gutes zu lesen vom Wort Gottes. Und dann hat er sich also hingesetzt und hat laut vorgelesen. Deshalb stehen nämlich auch noch mal alle um ihn rum. Dann hat er nämlich aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen. Was für eine gute Möglichkeit. Die Literatur durfte man übrigens nicht verkaufen, nur verschenken. Wir mussten sie verkaufen, weil in Nepal ist nach wie vor Evangelisationsverbot. Das heißt, man hätte uns verklagen können, dass wir den Leuten was aufdrücken und dass wir sie zwingen, ihre Religion zu wechseln. Und damit konnte man sagen, Moment, die wollten das. Und das war beim Abschied. Die Kinder, also die haben uns wirklich umringt und haben uns gebracht bis an die Stelle, wo wir wieder über den Fluss drüber mussten. Ja, dann kam das Erdbeben, ziemlich bald nach dieser Tour. Natürlich, wir wussten, dass ein Erdbeben kommen wird. Darauf waren wir vorbereitet, aber es ist dann doch ein Schock. Es war zu Gottesdienstzeit in Nepal und ich saß in der Gemeinde. Und für mich war das eine solche Hilfe, unter Glaubensgeschwistern zu sein, unter denen keine Panik aufkam, sondern die haben nur gebetet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn die das können, dann kann ich das auch. Allerdings war trotzdem in dem Moment mein Wissen da, das überlebst du nicht, da kommst du nicht lebend raus. Sie wissen ja, es war ein Beben der Stärke 7,9 und es hat fast eine Minute gebebt. Ich habe gedacht, das hört gar nicht mehr auf. Da standen die Stühle hinterher nicht mehr so schön wie jetzt hier, sondern also alle kreuz und quer und durcheinander. Das war eine neue Villa. Also die war noch gar nicht so lang gebaut. Die hat wie einen Satz gemacht und ist dann zur Seite gekippt. Das ganze Haus. Also das war schon beeindruckend im negativen Sinne. Und so sah die Altstadt aus. Also die alten Häuser, die älter waren wie 50 Jahre, die hat es einfach nur zusammengeworfen. Und da sind auch viele Menschen gestorben. Das war für mich sehr hart. Denn wir mussten manchmal an diesen Trümmerbergen vorbei und wir konnten nichts tun. Und da die Regierung Nepals zwar wusste, dass ein Beben bevorsteht, sie aber trotzdem nicht darauf vorbereitet waren, haben die Menschen dann nach dem Erdbeben versucht, mit allem, was sie irgendwie hatten und fanden, sich Notbehausungen aufzurichten. Die stehen teilweise bis heute. Nepal hat bis zu 1 Milliarde Hilfsgelder bekommen und das Geld ist noch nicht bei der Bevölkerung angekommen. Also wo das Geld ist, in irgendwelchen dunklen Kanälen. Ja. Und dann kam die nächste Krise, die war fast noch schlimmer. Nepal hat bis 2015 keine Verfassung gehabt. Und dann haben sie nach dem Erdbeben beschlossen, und jetzt muss es sein. Und dann haben sich die Parteien zusammengesetzt, sind auch noch nach Indien gereist, um sich dort beraten zu lassen, wie man denn eine Verfassung auf die Beine stellt. Und vielleicht wissen Sie noch, dass Indien jetzt über einen Premierminister verfügt, der strikter Hindu ist. Und der wollte Nepal dahingehend beeinflussen, aus Nepal wieder ein hinduistisches Land zu machen. Nepal hat sich dagegen entschieden und daraufhin hat Indien seine Grenzen geschlossen. An drei Seiten gingen die Grenzen zu, damit sind keine Wirtschaftsgüter mehr und keine Lebensmittel und nichts mehr über die Grenze gekommen. Über viele, viele Monate, also mehr als ein halbes Jahr. Das hieß, das erste war kein Gas mehr, das nächste war kein Benzin mehr. Dann wurden die Lebensmittel teuer und teilweise, ich war in Supermärkten, die Regale waren leer. War ganz schwere Zeit, vor allem für die Bevölkerung. Gell, wir Ausländer, für uns gab es dann immer noch eine Möglichkeit. Aber für die Einheimischen ist das dann einfach schlichtweg nicht mehr zu bezahlen, wenn sie das Doppelte oder das Dreifache bezahlen müssen für Gas und für was weiß ich. Und das habe ich dann gesehen, das war eins der ersten Auswirkungen. Die Leute mussten am Straßenrand kochen, weil sie kein Gas mehr hatten. Und das hier ist die vielbefahrene Straße, die ich Ihnen zu Anfang zeigte. Die Fahrzeuge einfach nur am Straßenrand abgestellt, weil es kein Benzin mehr gab. Die Straße war leer, da konnten die Kinder dann Fußball spielen. Ja, jetzt wollte ich Sie einfach mal fragen, kennen Sie denn das Gefühl, überfordert zu sein von einer Aufgabe? Oder hat Gott Ihnen schon mal einen Auftrag gegeben, wo Sie dachten, das ist mir eigentlich 5 Nummern zu groß? Wenn ja, dann kennen Sie wahrscheinlich auch die unruhigen Nächte und die Gedanken, die einen nicht zur Ruhe kommen lassen, wenn man immer bloß noch an diese schwere Aufgabe denkt. Und dann denkt, man hätte sich das nie selber ausgesucht. Man fühlt sich dem einfach nicht gewachsen. In der Bibel finden wir viele Personen, denen es ähnlich ging. Wer fällt Ihnen denn da ein? Mose, an den habe ich nämlich auch gedacht. Wissen Sie vielleicht, wie er reagiert hat, als er von Gott den Auftrag bekommen hat, dass er das Volk Israel, also von Ägypten nach Kanaan führen soll? Da hat er gesagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Und das nächste, ach Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. Ich habe eine schwere Zunge. Und dann zum Schluss, weil er keine Argumente mehr hatte, hat er dann nur noch gesagt, mein Herr, sende wen du willst, in Klammern, aber nicht mich, ich kann es nicht. Und mir ist nämlich dann auch noch Gideon eingefallen, dem ging es ähnlich. Er sollte das Volk Israel aus der Unterdrückung der Midianiter befreien. Und seine Reaktion war ähnlich. Er hat nämlich gesagt, ach mein Herr, womit soll ich Israel denn retten? Siehe, mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Mit anderen Worten heißt es, ich bin zu klein. Ich bin zu schwach, ich kann das nicht. Als Gott mir persönlich zeigte, dass ich nach Nepal gehen soll, da hatte ich ähnliche Argumente. Ich habe mich zu alt gefühlt und hatte auch gesundheitliche Bedenken, wie das mit dem Klima und mit dem Essen gehen soll. Und wenn ich dann auch nur noch an diese hohen Berge dachte, also da haben mich dann ganz sonderbare Gefühle beschlichen. Es gibt doch so viele fähige Leute, warum denn ausgerechnet ich? Ich habe natürlich meine Bedenken und Argumente auch vor Gott gebracht Und er hat mich nur an Jeremia 1, Vers 7 bis 8 erinnert. Das ist nämlich mein Konfirmationsvers. Ich möchte diese Verse jetzt nochmal im Zusammenhang lesen. Und zwar von Vers 4 ab, die jetzt hier nicht an der Wand abgebildet sind. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und stellte dich zum Propheten für die Völker. Ich sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin nicht gesund genug, ich habe zu wenig Erfahrung, ich bin zu unbegabt oder ich bin zu schuldig. Das sind doch Ängste in unserem Leben, die lassen sich auch nicht so einfach wegwischen. Hat Gott Ihnen vielleicht auch einen Auftrag gegeben, vor dem Sie zurückschrecken und dessen Ausführung Sie vielleicht immer vor sich hinschieben, weil Sie gar nicht wissen, wie Sie es anpacken sollen? Oder haben Sie vielleicht sogar Zweifel daran, dass Gott Sie berufen hat? Was hilft's denn, wenn wir Zweifel an Gottes Berufung oder einem bestimmten Auftrag für uns haben? Es hilft nichts anderes als das Wort Gottes. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt drei Hilfen nennen gegen die Zweifel. Gegen die Zweifel an der Berufung Gottes in Ihrem Leben, und zwar aus der Berufungsgeschichte Jeremias. Ich habe meinen ersten Punkt genannt: Gott kennt mich. Ich habe es jetzt ganz persönlich formuliert, damit Sie es auch ganz persönlich für sich in Anspruch nehmen können. Gott kennt mich. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Also bevor Sie im Mutterleib bereitet wurden und da, wo es sich noch gar nicht gab, also wo Sie noch ein Gedanke Gottes waren, da hat Gott Sie schon gewollt. Und da hat Gott Sie schon gekannt, und zwar brutto. Nicht nur mit allen Vorzügen, sondern auch mit allen Schwächen und Unzulänglichkeiten in Ihrem Leben. Und da hatte Gott schon einen Plan für Sie, trotzdem. Und er lässt sich nicht aufhalten. Durch alles hindurch, wo wir ihm auch Probleme und Schwierigkeiten und Nöte machen mit unseren Sünden und mit unserem Versagen. Er ruft sie trotzdem. Und jeder Mensch in dieser Welt ist geliebt und lebt unter dem bedingungslosen Ja Gottes, auch wenn die Menschen des größten Teils nicht wissen. Und ganz gleich, wie zerstört mein Leben ist, oder wie sehr ich es vielleicht beschmutzt habe. Gott ruft sie. Wir können es überall in der Bibel nachlesen, dass Gott immer wieder seine große Ehre dran setzt, Leute zu rufen, die ihr Leben zerstört haben, weil er möchte, dass sie etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich glaube, dass Gott besonders die Menschen ruft, die schwach sind oder sich schwach fühlen. Und er begegnet ihren Einwänden und Befürchtungen nicht, indem er jetzt dagegen argumentiert, sondern indem er ganz schlicht sagt: Stimmt, stimmt, aber ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Und deshalb die Frage an Sie und an mich: Sind wir schwach und klein genug, damit Jesus durch unser Leben handeln kann? Wie können wir denn Jesus ganz praktisch dienen? Das muss ja zunächst gar nichts Außergewöhnliches sein. Er kann uns vielleicht erinnern und sagen, mach doch heute diesen einen Besuch, der ist schon längst überfällig. Oder schreib diesen einen Brief. Er kann vielleicht sagen, bekenne mich vor deinen Mitmenschen und schweig jetzt nicht zu diesem Unrecht, das da gerade geschehen ist. In den Ruf Gottes ist mein ganzes Leben mit hineingenommen. Gott kennt mich und er kennt auch alles, was ich nicht kann. Und trotzdem ruft er. Und deshalb mein zweiter Punkt. Gott stellt sich hinter seinen Auftrag. Gott stellt sich hinter seinen Auftrag. Schauen wir uns doch nochmal den Einwand Jeremias an. Ist ja eigentlich nicht von der Hand zu weisen, ne? Ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. In Israel war es nicht üblich, dass Männer also öffentlich aufgetreten sind, die noch nicht 30 Jahre alt waren. Und es wird einfach auch von Auslegern angenommen, dass Jeremia deutlich jünger war. Also es war nicht üblich. Also was sollte denn jetzt Jeremia in der Öffentlichkeit? Wer wird ihm denn zuhören? Aber was sagt Gott jetzt? Drei Dinge. Ich bin mit dir. Ich will dich retten. Und ich lege meine Worte in deinen Mund. Gott gebraucht Leute, die aus eigener Kraft nicht können. Mir kam dann auch noch Ludwig Hofacker in den Sinn. Er hat gerade sein theologisches Examen hinter sich gehabt und hat einen schweren Sturz erlitten. Und dadurch war sein weiteres Leben durch Kopfverletzungen wirklich von Krankheit und Schwäche geprägt. Ein Zitat von ihm selber, er fühlte sich oft wie ein Toter mitten unter den Lebendigen, also als völliger Versager. Und dann starb er bereits mit 30 Jahren. Und trotzdem, was für eine Kraft und eine Wirkung ging von seinem Leben aus. Menschen nahmen teilweise 6 bis 8 Stunden Fußweg am Sonntag auf sich, nur damit sie seine Predigt hören konnten. Aufbrüche in der Diakonie, in der Jugendarbeit, in der weltweiten Missionsarbeit, in der Seelsorge, die gehen auf Ludwig Hofacker zurück. Und Ludwig Hofacker wollte trotz seiner Schwäche nichts anderes tun, als einen Schrei tun, dass die Menschen Gott die Ehre geben sollten. Und es ist gut, wenn sie sagen, ich kann's nicht. Ich weiß nicht, was ich am Krankenbett meines Freundes oder meiner Freundin reden soll. Ich weiß nicht, wie ich Jesus richtig bezeuge in dieser und jener schwierigen Situation. Ich kann's nicht, aber Gott kann's. Gott macht fähig und er stellt sich voll hinter den Dienst Jeremias und er stellt sich voll hinter ihren Dienst. Und zwar indem er sagt, ich will mit dir sein, ich sende dich. Wo wir uns zum Dienst für Gott hingeben, da gibt er uns seine Gaben. Wollen wir denn Gott dienen? Das gilt nicht nur für große Ämter, sondern das gilt auch für unseren Alltag, für die Verpflichtungen, in denen wir stehen. Das Amt eines Vaters oder einer Mutter, die Verantwortung in unserem Beruf, im Umgang mit anderen Menschen. Er befähigt da, wo wir dieses Amt für ihn leben wollen. Und das Dritte, da entschuldigen Sie bitte, dass ich so ein umgangssprachliches Wort gewählt habe, mir ist nichts Besseres eingefallen, das es treffen könnte. Gott ist der Macher. Das sind nicht wir, Gott ist der Macher. Jeremias Aufgabe war wirklich zum Fürchten. Das wissen Sie ja, er hat den Auftrag Gottes erhalten, sich seinem eigenen Volk in den Weg zu stellen, es zur Buße zu rufen und zur Umkehr und um Gericht zu verkündigen. Und das noch als Jugendlicher, sage ich mal. Und wenn Gott uns solche Aufträge gibt, die uns zu groß vorkommen, dann dürfen wir wissen, dass sie in erster Linie Gottes Sache sind. Manchmal plagen uns ja vielleicht auch Gedanken, was kommt denn überhaupt dabei raus? mühen uns vielleicht in der Jugendarbeit um Kinder und es scheint, dass das Wort Gottes an ihnen nur abperlt. Oder wir wollen Zeugnis sein in der Schule, im Studium, an der Arbeitsstelle und werden nur belächelt. Scheint nicht anzukommen. Was bringt's? Jeremia hat sich das oft gefragt. Aber Gott spricht, das steht jetzt in Vers 12, ich will wachen über meinem Wort, dass ich's tue. Ich will's tun. Das heißt, Gott wird sein Wort nicht leer zurückkommen lassen. Und er ist es, der bleibende Frucht schenkt. Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also Gott ist es, der es tut. Den einen Spruch kennen Sie ja auch. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. In seiner Abhängigkeit, da wird's gelingen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott jeden von uns ruft in seinen Dienst und in eine Aufgabe. Das heißt, niemand von uns kann sagen, ich bin nicht von Gott berufen. Bitten Sie doch Gott, dass er Ihnen zeigt, wozu er Sie berufen hat. Denn da ist ein Dienst, den nur Sie tun können. Und wo Sie ihm Ihr Leben im Gehorsam, und zwar mit allen Schokoladen und Schattenseiten, hinhalten, da wird Gott Sie gebrauchen. Gott tut Großes bei denen, die ihm gehorsam sind. Er tut's. Und da möchte ich Ihnen jetzt gerne nochmal zeigen, ja, welchen Auftrag mir Gott in Nepal gegeben hat. Das habe ich nämlich. Für mich war das nämlich eine ganz große Frage. Herr Jesus, gibt es denn einen bestimmten Auftrag für mich in Nepal? Denn manche von Ihnen haben es vielleicht mitbekommen, ich war viel krank. Also Magen-Darm-Infekt über mehrere Wochen. Dann kam noch eine Gallenoperation in Nepal dazu. Ich habe dann manchmal gesagt, Herr Jesus, wozu hast du mich denn jetzt berufen? Und es war schon am zweiten Tag meines Dortseins, da kam ich durch Zufall an die Patan Durba Square. Die Patan Durba Square ist ein alter Tempelplatz. Da stehen mehrere uralte Hindu-Tempel, zwischen 400 und 500 Jahre alt. Und das hier, das ist der älteste Tempel, der ist aus einem Felsblock gehauen. Und der ist, meine ich, sogar ungefähr 600 Jahre alt. Das ist eine Aufnahme vor dem Erdbeben. Also viele Tempel sind eingestürzt. Der hier steht nicht mehr und der da hinten ist, glaube ich, wirklich nur noch mit Holzpflöcken abgestützt, sonst wird er einfallen. Diese Tempelplätze, es gibt mehrere davon, da halten sich natürlich auch viele Touristen auf. Und nicht nur Touristen, sondern viele Straßenverkäufer, die dann einfach Artikel verkaufen an Touristen. Und an diesem Tag kam mir also eine Gruppe von Frauen entgegen, behangen mit Halsketten, also hier am Arm. Sie sprachen etwas Englisch und eine der Frauen hat mich angesprochen und meinte, ich könnte ihr doch jetzt eine Kette abkaufen. Leider hatte ich kein Geld. Ich habe dann versprochen, ich würde wiederkommen und das habe ich auch gemacht, aber ich habe die Frauen nicht mehr gefunden. Ungefähr ein Vierteljahr später war die Anfrage eines nepalesischen Missionars an meine Organisation, ob sich nicht Frauen bereit erklären würden, aus dem Team sich um Straßenverkäuferinnen an der Patan Durba Square zu kümmern. Ich hatte damals noch keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe mich aber gemeldet, weil ich dachte, naja, Umgang mit Frauen, das kriege ich vielleicht hin. Auf jeden Fall hat dieser Missionar mir dann ein Blatt Papier gegeben mit 6 Bildern drauf von Frauen, wo auch ein bisschen die Beschreibung drauf war, wie alt sie sind, wie viele Kinder sie haben und so weiter. Und dann hat er mich also diesen Frauen auch vorgestellt. Und dann hat sie gesagt, oh, dich kenne ich doch. Du warst doch da mal an der Durbar Square und wolltest uns Schmuck abkaufen. Von daher wusste ich, ich habe die Frauen wieder gefunden. Und dann habe ich angefangen, diese Frauen regelmäßig zu besuchen. 2 bis 3 Mal in der Woche, später auch öfter. Und es hat sich ein sehr netter Kontakt entwickelt zu immer mehr Frauen. Also plötzlich habe ich gemerkt, das sind nicht nur 6, das sind so viele Frauen. Allein an der Patan Durbar Square. Später bin ich dann noch dazu übergegangen, zu den anderen Tempelplätzen zu gehen, da im Kathmandu-Tal. Und da habe ich mindestens noch mal genauso viele Frauen kennengelernt. Aber hier war ich am öftesten. Diese Frauen, meistens aus der untersten Hindu-Kaste, mit sehr schwierigen Verhältnissen. Also einen Satz habe ich noch nie so oft gehört wie dort. Du bist eine glückliche Frau. Du bist nicht verheiratet. Da können Sie sich vorstellen, was diese Frauen erdulden in diesen Ehen. Männer, die die Familie im Stich lassen, irgendwo wieder neu heiraten. Männer, die Alkoholiker sind. Männer, die ihre Frauen misshandeln. Männer, die sich noch eine zweite Frau dazu nehmen. Also es kommt alles vor. Manche dieser Frauen sind selbst Alkoholikerinnen. Alle haben so gut wie kein Geld. Und ganz viele dieser Frauen, das habe ich nämlich dann festgestellt, die können auch nicht lesen und schreiben. Ich habe Ihnen noch mal ein kurzes Video mitgebracht, wie es dazu geht, wenn denn endlich mal eine Touristengruppe kommt, wo sie dann also ihren Schmuck anbieten. Viele der Frauen, habe ich festgestellt, die können nicht lesen und schreiben. Und dann bin ich zu diesem nepalesischen Missionar gegangen und habe gefragt, was kann ich denn da jetzt tun? Und dann hat er mir vorgeschlagen, ich soll einen Alphabetisierungskurs anfangen. Große Herausforderung, aber die Frauen waren begeistert. Und dann haben sie nämlich selbst sich auf die Suche gemacht nach einem Raum. Und den haben wir gefunden in einer Kunstschule. Und der Direktor dort, der hat sich also unwahrscheinlich eingesetzt für die Gruppe und für mich. Der ging sogar, weil er Kontakte zur Regierung hatte, zur Regierung und hat dann gesagt, jetzt kommt da eine Ausländerin, die euren Job macht. Schämt euch. Und jetzt will ich Bücher. Und dann habe ich also von der Regierung kostenlos Bücher zur Verfügung gestellt gekriegt. Und da sehen Sie die Frauen, wie sie also sitzen und versuchen, sich die Buchstaben zu merken. Und gell, viele davon hatten noch nicht ein einziges Mal in ihrem Leben einen Stift in der Hand. Also mit denen hat man erst einmal Vorübungen machen müssen. Wie macht man überhaupt ein Quadrat? Wie macht man einen Kreis? Und so weiter. Also das war schon sehr mühsam und leider für viele zu mühsam. Also aus anfänglich fast 20 Frauen blieb ein harter Kern von 8. Aber immerhin. Und die haben das durchgezogen. Und schauen Sie mal, diese Frau, mit der hatte ich sehr engen Kontakt, die hat mich nach ungefähr 4 Monaten Alphabetisierungskurs angestrahlt und hat gesagt, Sandra, jetzt kann ich alle Buchstaben. Und Tara ging 3 Jahre lang davor zur Kirche. Also, das hat sie mir gleich in unserer ersten Begegnung erzählt. Sie hat 2 Söhne und der jüngere Sohn ist leicht geistig behindert und konnte nicht reden, bis er 8 war. Und die Ärzte konnten nicht helfen und in ihrer Verzweiflung hat sie dann den Rat einer Christin angenommen und ist mit in den Gottesdienst. Da haben sie also über ihren Sohn gebetet und der Bub hat sprechen gelernt. Daraufhin ging sie 3 Jahre zur Kirche, aber irgendwann war das dann genug. Das wollte sie nimmer und sie wollte auch nicht, dass ich sie darauf anspreche. Aber nachdem sie mir jetzt gesagt hat, dass sie alle Buchstaben kann, da habe ich ihr dann ein kleines Kinderheft gegeben, mit biblischen Geschichten. Und dann habe ich gesagt, na jetzt probier mal, ob du das schon lesen kannst. Und das hat sie getan und war so bewegt davon, dass sie eine Woche später mit mir im Gottesdienst war und in diesem Gottesdienst Jesus ihr Leben übergeben hat. Es war für mich so bewegend. Das war also kurz bevor ich dann ging. Und da durfte ich aber auch noch erleben, dass noch andere Frauen sich Jesus zugewandt haben. Und zwar auch mit durch ihr Zeugnis. Sarita hat sich einladen lassen, Und Sumitra, ihre Freundin, kam dann mit. Duni hat ihr Leben am Weihnachtsgottesdienst Jesus übergeben. Und es war für mich bewegend. Ich habe sie gefragt, wie kann ich denn jetzt für dich beten? Und dann hat sie gesagt, bete nur, dass ich bei Jesus bleib. Denn jetzt habe ich den Frieden gefunden, den ich immer gesucht habe. Ja, mittlerweile hat mich leider die etwas traurige Nachricht erreicht, dass Tara also unter sehr großen Depressionen leidet und auch das Gefühl hat, sie kann den Ansprüchen Jesu nicht genügen. Und deshalb ist sie im Moment leider wieder auf Abstand gegangen. Also sie hat mir gesagt, ich habe nicht Jesus verlassen, aber ich kann im Moment nicht. Ich kann im Moment nicht zur Kirche gehen. Wenn Sie an diese Frauen erinnert werden, da wäre ich ganz froh, auch wenn Sie die Namen vergessen, Gott weiß die Namen. Bitte beten Sie für diese 6 Frauen, dass sie wirklich ja, bei Jesus bleiben. Ja, jetzt hätte ich Ihnen noch einen kurzen Film, aber wir haben, glaube ich, keinen Ton, gell? Und zwar, ich möchte Ihnen gern noch zeigen, wie Ihre Glaubensgeschwister in Nepal Ostern feiern. Das ist ein Fest der Freude, sage ich Ihnen. Das ist ein Ostermarsch durch ganz Kathmandu.
Nations rise and nations fall, leaders come and go. Christ our King rules over all, and you.
Damit wäre ich am Ende und ich möchte mich gern von Ihnen verabschieden mit dem Gruß, wie sich die Christen in Nepal begrüßen. Der hat nämlich eine wunderschöne Bedeutung. Jai Messi, das heißt, der Messias siegt. Also, Jai Messi. Oh, mein Lied. Jetzt würde ich mir von Ihnen noch wünschen, dass wir miteinander das Lied 250 im grünen Buch singen. 250. Und zwar das Lied vom Altrauen Kreuz.
Ja, vielen Dank, Schwester Sandra, dass du uns mitgenommen hast in die weite Welt, wirklich in die Ferne, und hast uns diese Menschen nahegebracht und aufs Herz gelegt, dass wir sie jetzt auch an Gottes Herz legen können. Und darum lade ich Sie ein. Vielleicht wollen 2 von Ihnen auch laut mit uns beten. Und wir bringen dir auch diese Frauen, denen sie dienen durfte, in deinem Namen, in deinem Auftrag und in deiner Kraft. Und dieser dein Name ist auch jetzt für sie die Rettung. Auch wenn sie sich manchmal in einer Dunkelheit befinden und es vielleicht schwer haben, sich das vorzustellen, wie es wieder hell werden kann, so bist du auch für sie das Licht, dass sie es auch selber wieder sprechen können Wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Und das wollen wir dich bitten, dass du es hell machst in jedem, der dir sein Vertrauen dort geschenkt hat, und dass du es Licht werden lässt in denen, die es noch nicht ergriffen haben. Denn du willst als Retter auch durch Nepal gehen und dich bekannt machen, durch deine Kinder, durch dein Wort, durch deinen Geist. Und danke, dass wir mit unseren Gebeten auch Mitarbeiter deiner Liebe sein dürfen, für die Menschen unmittelbar in unserer Nähe, in unseren Familien und Gemeinschaften und auch für die Menschen in der Ferne, weil du überall eingreifen kannst in deine geliebte Welt. Und darum vertrauen wir sie dir jetzt an. Und auch Schwester Sandra, wenn sie jetzt wieder hier ist, du weißt, was es bedeutet, in einer ganz scheinbar vertrauten Umgebung und doch mit ganz anderen inneren Bildern wieder da zu sein. Danke, dass du auch da den Weg bahnst, auch jetzt in Villingen im Gästehaus, und dass du sie auch dort ausrüstest und zum Segen setzt. Und wir danken dir, dass du auch vertraut bist mit jedem Einzelnen unserer Umstände und dass du es auch dort hell machen willst und uns mit Hoffnung und Liebe erfüllen durch deinen Geist und uns aufrichten in dir. Amen. Ja, auch in einer Woche laden wir Sie wieder herzlich ein zur Bibelstunde hier mit Schwester Heidi Butzkamp. Und ich möchte auch noch mal eine kleine Vorschau geben für in 14 Tagen. Da kommt Herr Kurt Schneck zu uns in die Bibelstunde. Er wird nämlich, ehemaliger Leiter, geistlicher Leiter von Schloss Klaus in Österreich mit der Missionsgemeinschaft Fackelträger. War er ja viele Jahrzehnte unterwegs und hat jetzt aber, weil er im sogenannten, das Wort gibt es ja nicht in der Bibel, aber es heißt bei uns in Deutschland Ruhestand, ist, deswegen hat er Zeit, auch zu uns zu kommen. Und er wird die Woche vor diesem 26. in 2 Wochen in Villingen eine Freizeitwoche halten und dort Bibelarbeiten halten und dann zu uns kommen in 14 Tagen. Und am gleichen Tag abends um 18 Uhr sind Sie nochmal eingeladen, Gott zu loben mit vielen Liedern und nochmal auf eine Botschaft zu hören zum Lobpreisabend. Draußen liegen Flyer. Herzliche Einladung dazu. Alles, was Sie heute auch an Gaben hier lassen möchten, wollen wir den Menschen in Nepal zugutekommen lassen. Und da wissen wir auch, dass es ankommt. Schwester Sandra sagt jetzt noch etwas dazu.
Also das heutige Opfer würde an die Missionsgesellschaft gehen, dieses nepalesischen Missionars, mit dem ich Kontakt hatte. Sein Missionswerk heißt GLOW, God Loves Orphans and Widows, also Gott liebt Waisen und Witwen. Das Missionswerk arbeitet wirklich nur mit freiwilligen ehrenamtlichen Mitarbeitern und sie arbeiten mit einheimischen Gemeinden zusammen. Sie werden eingeladen und machen hauptsächlich Programme für Witwen oder für Frauen, die von Ehemännern verlassen wurden, sei es Alphabetisierungskurse, Nähkurse, damit sie lernen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Manchmal machen sie auch Bauprojekte. Zum Beispiel haben sie jetzt eine Wasserleitung gelegt, weil das Wasser knapp wurde in einem Dorf. Und das verbinden sie dann mit Evangelisationsarbeit.
Und Schwester Sandra hat einen direkten Draht dahin, sodass die also nach wenigen Augenblicken schon das Geld dort in Empfang nehmen können, dass es nicht geht wie die staatliche Hilfe. Also das sollen Sie wissen. Und jetzt wünschen wir Ihnen eine gesegnete und von Gott behütete neue Woche. Er ist unser Licht. Auf Wiedersehen.